Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Jogginghose 8 Euro, Pyjama-Set 7, bauchfreies Top 5, Shorts 3. Unschlagbare Preise, damit wirbt diese irische Kaufhauskette für ihre Billigware. Hergestellt in Bangladesch, Indien, der Türkei, unter Bedingungen, über die es auf der Homepage heißt, wir erwarten gerechte Löhne und sichere Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Wenn eine neue Filiale dieser Kette die große Attraktion in Städten wie Bonn oder Wuppertal war dieses Jahr und wenn dieser Laden dann auch noch gut läuft, dann kann es eigentlich nur eine Sisyphos-Aufgabe sein, bei der überwiegend jungen Kundschaft für nachhaltigen Modekonsum zu werben. Jakob Hörisch, Juniorprofessor für Nachhaltigkeitsökonomie und Management in Lüneburg, der versucht das trotzdem mit einer App, die er entwickelt, die Green Fashion Challenge App. Guten Tag nach Lüneburg, Herr Hörisch.
Guten Tag, Frau Fischer.
Herr Hörisch, ich habe den Eindruck, diese Challenge ist für Sie kaum zu bestehen. Wie soll eine App Menschen dazu bringen, ihr Kaufverhalten zu ändern? Wie kann das funktionieren?
Es gibt ja zum Glück nicht nur die negativen Aspekte, die Sie genannt haben, nämlich, dass wir alle, ich würde mich da gar nicht ausnehmen wollen, nicht immer nachhaltig konsumieren. Es gibt aber auch die positiven Aspekte, dass 75% der deutschen Bevölkerung sagen, Nachhaltigkeit ist ihnen im Modekonsum unglaublich wichtig. Und genau da versuchen wir anzusetzen. Wir wollen also gar nicht das Bewusstsein der Menschen für Nachhaltigkeit weiter steigern, sondern wir wollen ihnen dabei helfen, die Einstellung, die sie sowieso schon haben, in die Handlung zu transferieren.
Da glauben Sie an das Gute im Menschen, denn Sie haben diese Feststellung, die Sie getroffen haben, jetzt nur halb zitiert. Ja, 75% sagen das, aber gleichzeitig kauft jeder dann doch im Schnitt 60 Teile im Jahr ohne Socken und Unterwäsche und mehr als ein Teil die Woche ist das dann und davor nur 1-4% ökologisch oder sozial zertifiziert. Also diese Lücke zwischen, aha, eigentlich finde ich ja, ich will dem Klima was Gutes tun, aber ich fahre trotzdem SUV, das ist eigentlich diese Haltung, ne?
Genau, wir nennen das Attitude-Behavior-Gap und das ist ja auch, wie Sie schon angedeutet haben, durch das SUV-Beispiel kein Spezifikum für den Modekonsum, nee. Aber eben im Modekonsum besonders ausgeprägt und vielleicht auch besonders relevant. Sie haben ja die Beispiele genannt, das Unglück in Bangladesch beispielsweise, Rana Plaza, da werden ja durch unser Verhalten, ja, kommen Menschen um, muss man ganz klar so sagen.
Ja, jetzt wie ist diese App aufgebaut, die dann den Leuten, die das Bewusstsein haben, sagt, ja nun, dann kauf doch mal Fairtrade. Also wie wollen Sie das erreichen?
Und genau das werden wir nicht tun. Also wir werden nicht sagen, nun kauf doch mal Fairtrade, sondern wir steigen damit ein, dass jede Nutzerin und jeder Nutzer selber Ziele setzen kann, wie er oder sie eigentlich konsumieren möchte. Das heißt, man kann sagen, ich möchte im Jahr maximal 20 Teile kaufen und davon sollen mindestens 50% mit Biobaumwolle hergestellt sein und keines soll irgendwas mit Form von Kinderzwangs- und Pflichtarbeit zu tun haben. Wir machen überhaupt keine Vorgaben. Und dann bei jedem Konsum kann ich eingeben, was ich konsumiert habe. Ich kann das auch einmal im Monat gebündelt machen und ich bekomme dann in regelmäßigen Abständen einen Abgleich zwischen meinen Einstellungen, den Zielen, die ich mir selber definiert habe und meinem tatsächlichen Verhalten. Genau.
Also wie beim Joggen, ne? Das mir anzeigt, diese Schrittzähl-Apps, ne? Heute hast du schon so viel musst du noch.
Ganz genau.
Und
das heißt, wir arbeiten in der Tat eben dann auch mit Positivfeedback. Also es ist ja unwahrscheinlich, dass man keines seiner Ziele erreicht. Das heißt, es geht uns explizit nicht darum, irgendjemandem etwas vorzuschreiben oder mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten, du musst aber dies oder jenes machen, sondern wir wollen nur, dass die Menschen sich ihre eigenen Einstellungen, von denen wir ausgehen, dass sie bereits nachhaltig sind, vergegenwärtigen und wir wollen ihnen dabei helfen, dass sie diese Einstellung dann auch leben können.
Ja, damit greifen Sie dann das Prinzip Fast Fashion letztlich an, das ja scheinbar sehr gut funktioniert zurzeit, gerade bei jungen Leuten, gerade bei Leuten mit wenig Geld, denn das T-Shirt für 2,50 kann ich mir dann eben im Monat vielleicht dreimal kaufen. Also muss man die Fast Fashion eigentlich Ideologie erstmal bekämpfen.
Ja, also ein großes Problem der Unnachhaltigkeit sind natürlich in der Tat die Geschäftsmodelle von Fast Fashion. Das heißt, dass es viele Unternehmen gutes Geld damit machen, dass sie sehr günstige Klamotten auf den Markt geben, die ich dann aber selber nur ganz selten trage. Ob das dann, wenn ich wirklich mal ausrechne, wie viel habe ich denn jetzt pro Tag, den ich diesen Pulli trage, für den Pulli gezahlt, ob das dann wirklich günstiger ist, das lasse ich mal dahingestellt. Im Übrigen sehen wir auch, in den Studien, die ich durchgeführt habe, vor Entwickeln dieser App, dass das Preisbewusstsein gar nicht so der große Treiber ist hinter dieser Diskrepanz zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten. Also Konsumierende, die sehr preisbewusst konsumieren, haben keinen größeren Attitude-Behavior-Gap, wie wir das nennen, haben also keine größere Diskrepanz.
Ich dachte gerade, Nachhaltigkeit ist dann auch ein bisschen eine Preisfrage, ob man nicht wieder eben dahin kommen müsste, sozusagen weniger kaufen, aber wertiger kaufen. Also eben die Teile, ne, die man dann auch länger anziehen mag oder die auch länger halten, dass man dahin eigentlich kommen müsste.
Ganz genau, und genau dabei wollen wir ja auch unterstützen, indem wir zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer auch Ziele formulieren lassen hinsichtlich der Frage, wie viel möchte ich im Jahr eigentlich ausgeben für Klamotten, aber auch wie viele Teile möchte ich kaufen.
Haben Sie auch untersucht mal, wo das eigentlich herkommt, dieses so diese Kurzfristigkeit des, wie soll ich sagen, des Mögens der eigenen Sachen, die man sich ausgesucht hat. Also es gibt ja genau, wie gesagt, diesen anderen Trend, ne, dass Leute ganz viel Geld für ein Stück ausgeben, das sie dann einfach ganz, ganz doll mögen und lange haben wollen. Woher kommt dieser Fast-Fashion-Trend oder diese Haltung in uns?
Ja, es gibt natürlich nicht nur uns als Akteure auf dem Markt, die versuchen, die Leute irgendwie in die Richtung nachhaltiges Verhalten anzuleiten, sondern es gibt auch unglaublich viel Werbung beispielsweise, die genau das Gegenteil macht. Also wir werden da ja manipuliert ohne Ende durch die schönen bunten Bilder, die wir immer vorgesetzt bekommen.
Also Internet spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, gerade diese Influencer-Geschichten auf YouTube, wo junge Leute sich dann auch umgucken, ne?
Ja, aber das Internet kann auch Teil der Lösung sein. Wir wissen zum Beispiel, dass ein wichtiger Faktor für den Attitude-Behavior-Gap im Textilkonsum ein mangelndes Angebot ist. Dass wir also das Gefühl haben, im stationären Einzelhandel finden wir noch zu wenig nachhaltige Kleidung. Und die Ausrede gilt natürlich nicht mehr, sobald ich einen Internetanschluss zu Hause habe. Über das Internet gibt es nachhaltige Kleidung für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack.
Das ist ja dann genau die nächste Frage. Muss der Ansatz nicht auf die Hersteller eigentlich zielen? Also das heißt eigentlich eine App entwickeln, die mal erzielt und sagt, produziert doch einfach mehr nachhaltige Mode, auch für erschwingliche Preise.
Ja, aber ich glaube, da sind wir als Konsumenten auch gefordert. Also es gibt ja ein Angebot, auch wenn es an vielerlei Aspekten noch zu klein ist, und das muss dann auch angenommen werden. Insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall auch ein Auftrag ist für die Herstellerinnen und Hersteller, aber eben auch für die Konsumenten, das dann anzunehmen.
Die ja übrigens auf ihren Webseiten, und das könnte ihre Bemühungen schon wieder torpedieren, ganz häufig mit Nachhaltigkeit werben, mit Spenden für Indonesien nach dem Erdbeben. Was man nicht wirklich glauben kann, wenn man die Läden dann betritt. Aber da kann ich mich als Kunde erstmal gut fühlen, wenn ich da kaufe. Ach, die tun ja was, die spenden auch mal an UNICEF.
Ja, und genau das ist es, was wir natürlich versuchen aufzuzeigen, worum es eben nicht geht. Wir sagen immer, Nachhaltigkeit muss im Kerngeschäft verankert sein. Das ist keine ganz einfache Geschichte, um sie zu erzählen, weil es, wie Sie gesagt haben, unglaublich gut klingt, wenn dann eine Modekette für Erdbebenopfer oder sonst etwas sammelt. Wie kann man denn da dagegen sein? Ich bin da nicht dagegen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das Problem, was Modeketten haben, wird dadurch in keinster Weise gelöst. Also man lenkt dadurch eigentlich ab von den eigentlichen Problemen, die es gibt. Insofern würde ich allen Konsumierenden raten, lieber dann das Geld direkt auszugeben für vernünftige Klamotten, dann wird das eigentliche Problem behoben.
Aber ich habe schwer die Chance, wahrscheinlich zu wissen und nachzuprüfen, wo stimmt das nicht. Ist diese Baumwolle da jetzt nur wirklich fair gehandelt und hergestellt oder nicht?
Nein, wir haben ja eine ganze Reihe an Labeln und Siegeln auf dem Markt. Und ich finde es immer schade, wenn wir dann so tun, als seien die nicht verlässlich. Das ist, finde ich, die einfachste Ausrede, die wir uns einreden können. Also ich sage immer, wenn ich ein T-Shirt kaufe, beispielsweise aus Bangladesch, was nicht zertifiziert ist, dann nehme ich bewusst in Kauf, dass da Kinderarbeit drinstecken kann. Und wenn wir jetzt einen Fall finden, wo das auch bei einem zertifizierten T-Shirt wäre, ich würde das in Zweifel stellen, das ist ziemlich schwierig, so einen Fall zu finden, dann wäre der Aufschrei groß, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Ich glaube, wir müssen den Zertifikaten auch guten Gewissens, können wir denen ein großes Maß an Vertrauen entgegenbringen.
Okay, jetzt ist der Verdacht natürlich auch, dass so eine App die aufgeklärteren Kids eben anspricht, die Fridays for Future Kids möglicherweise, und die anderen das gar nicht erreicht.
Ja, aber wir versuchen da natürlich gegenzusteuern. Also wir haben schon vor, mit der App auch in Schulen zu gehen beispielsweise. Wir arbeiten mit vielen Akteuren zusammen, beispielsweise einer Influencerin im Modebereich, Marie Nasemann, die selber bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, sogar im Finale stand. Also ich glaube, dass wir da auch Möglichkeiten haben, genau die zu erreichen, um die es uns geht.
Man muss genau das Prinzip auch anwenden, ne? Es muss Trend sein, es muss plötzlich in sein, dass man sich genau so verhält beim Kaufen, oder? Das muss man erreichen.
Das muss man erreichen und wir versuchen natürlich auch ein bisschen Spaß reinzubringen. Ja. Also der Name Green Fashion Challenge soll ja schon signalisieren, dass man sich eben selber Ziele setzen kann, dass man vielleicht auch mit Freundinnen und Freunden vergleichen kann, wer denn seine Ziele erreicht hat, wer die Challenge akzeptiert und wer sie gewinnt.
Wie entsteht denn jetzt diese App genau? Entwickeln Sie die mit Ihren Studenten in Lüneburg?
Wir entwickeln die bei uns an der Leuphana am Center for Sustainability Management in einem kleinen Team. Dem gehöre ich an und eine Kollegin. Wir programmieren die natürlich nicht selber, das können andere besser, aber wir entwerfen das Konzept und werden die dann in die Entwicklung geben. Und ja, es ist auch angedacht, dass Studierende beispielsweise dabei helfen können, die App zu vermarkten. Genau.
Ihre Schwerpunkte, Jakob Hörisch, sind eben Nachhaltigkeitsökonomie und Management. Wie gut sind wir eigentlich in diesen Bereichen? Ich meine jetzt mal generell, nicht nur auf die Mode geschaut. Wir hier in Deutschland zum Beispiel.
Ja, wir haben da vor vielen Jahren mal eine Studie gemacht, wie nachhaltig denn die Unternehmen in Deutschland sind und haben die gleiche Studie auch in 10 weiteren Ländern durchgeführt. Und wir erwarten ja häufig, dass wir deutlich überdurchschnittlich sind. Das ist nicht so, sondern da haben wir gesehen, bei ganz vielen Aspekten liegen deutsche Unternehmen im Mittelfeld. Da ist noch Luft nach oben, es gibt schlechtere Beispiele, es gibt bessere Beispiele. Aber dass Deutschland da eindeutig Vorreiter sei, das kann man nicht sagen. Und im Konsum sieht es ganz ähnlich aus.
Was umfassen Ihre Forschung genau oder auch die Lehre vor allen Dingen, die Sie ja als Experte in diesem Bereich ausüben? Also gibt es Studienfächer Nachhaltigkeitsökonomie? Ja.
Es gibt vor allem, also wir unterrichten hier in Lüneburg Studierende in erster Linie der Nachhaltigkeitswissenschaften. Das heißt, das sind Menschen, die zu uns kommen und viel über Nachhaltigkeit lernen möchten. Und die lernen dann von mir auch wirtschaftswissenschaftliches Denken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, verstehen, lernen, wie wirtschaftliche Prozesse laufen. Dass wir das also, ich sag mal so, nicht nur denen überlassen, in Anführungszeichen, die sich für klassische wirtschaftswissenschaftliche Themen interessieren.
Unser Lebensstil ist Krieg gegen die Natur. Das hörten wir gerade aus Madrid vom UN-Generalsekretär Guterres. Haben Sie das Gefühl, dass Politik genug auf Wissenschaftler wie Sie hört?
Ja, wir erleben ja im Moment schon, und das stelle ich mit Genugtuung fest, dass sich einiges bewegt. Die Entwicklung dieses Labels grüner Knopf ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt wird noch über ein Lieferkettengesetz diskutiert. Das soll auch kommen, wenn ich richtig informiert bin. Also ich glaube, da entwickelt sich was im Moment und ich glaube, wir müssen das Momentum nutzen.
Ja, und erstmal kommt die Green Fashion Challenge App. Die entwickelt Jakob Hörisch an der Leuphana Universität in Lüneburg. Eine App, die unseren Textilkonsum nachhaltiger gestalten soll. Ich wünsche Ihnen dabei wirklich, wirklich sehr viel Erfolg.
Vielen Dank.